Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Blechvirtuosen. Mein Name ist Neda.
Und mein Name ist Matthias.
Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer 10. Podcast-Folge. Wir freuen uns, euch wieder als Zuhörerin hier begrüßen zu dürfen. Und wir haben auch heute wieder ein paar spannende Themen mitgebracht. Wir haben ja gesagt, wir erzählen so ein bisschen von unserem Alltag, was wir jetzt so wöchentlich erleben. Und wir hatten mal wieder eine sehr, sehr spannende Woche mit vielen Erkenntnissen. Und ich hatte das letzte Mal beim letzten Podcast angekündigt, wir möchten heute über das Thema Fehlerkultur sprechen. Und wie der Zufall so will, hatten wir Termine in dieser Woche, die uns dabei unterstützen, um über dieses Thema zu sprechen. Genau, wir hatten diese Woche sehr spannende Treffen gehabt. Wir hatten unter anderem einen Großkunden bei uns im Hause, der bei uns ein Audit durchgeführt hat. Wir haben selber ein Lieferantenaudit durchgeführt und dabei sind uns viele Erkenntnisse gekommen. Und Matthias, da du da immer sehr gut bist, das zu erläutern und zu erklären, wie die Termine so abgelaufen sind, würde ich dich vielleicht bitten, für unsere Zuhörerin einmal zu erzählen, wie denn unsere Termine so abgelaufen sind. Vielleicht fangen wir mit dem ersten an.
War gut, fertig, danke.
Bitte?
War gut, fertig, danke.
Ah, nein, super. Okay.
Neda hat es gerade gesagt, wir hatten einen unserer Großkunden da und er hat bei uns ein Qualitätsaudit durchgeführt. Qualitätsaudit von unserem Großkunden kann man sich in etwa vorstellen, wer es kennt, ist ähnlich aufgebaut wie das Audit zur 9001. Da wird man von extern im Bereich Qualität auditiert und das hat der Großkunde bei uns gemacht. Er wollte halt explizit sehen, wie gehen wir mit seinen Anfragen um, wie gehen wir mit seinen Dokumenten um, wie setzen wir seine Forderungen bei uns um, sind die Forderungen, die er an uns stellt, auch in der Fertigung implementiert, wie sehen die Prozesse aus, wie sehen die Prozessbeschreibungen aus. Und genau darüber haben wir gesprochen und genau dort hat er gezielt Fragen gestellt. Wir beide waren dabei. Zum Auftakt und zum Endgespräch. Ansonsten ist unser Qualitätsmanagementbeauftragter dabei gewesen und mit dem sind sie dann auch durch die Fertigung gelaufen und haben dann dort entsprechend die Fragen gestellt. Im Vorfeld haben sich die Dokumente zeigen lassen. Genau. Mir wird immer gesagt, ich bin zu detailverliebt und gehe zu sehr ins Detail. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen gröber zusammenzufassen. Und genau. Das war es im Groben und Ganzen, was wir gemacht haben.
Ja, also das ist einmal kurz gut zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, was dir prägnant in den Kopf geblieben ist, aber gerade bei der Auditierung, wir waren ja am Anfang mit dabei, bei dem Einführungsgespräch, wo sie, sage ich mal, erklärt haben, okay, worum geht es heute, was wollen wir heute machen? Und wir waren beim Abschlussgespräch dabei. Und dieses Abschlussgespräch ist für mich sehr prägnant im Kopf geblieben, vor allem über die Themen, die sie gesprochen haben. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, ob das für dich genauso war. Aber zunächst einmal muss ich sagen, ich fand die Atmosphäre sehr wertschätzend. Also es war zu keinem Punkt, als wir die Ergebnisse miteinander besprochen haben, war es zu keinem Punkt, wo du das Gefühl hattest, das war kein wertschätzender Austausch miteinander.
Also das Gefühl hatte ich auch, dass wir wirklich mit unseren Kunden auf Augenhöhe reden, dass sie uns gegenüber auch auf Augenhöhe begegnen, dass sie nicht irgendwie von oben herab versuchen, das Audit durchzuführen, sondern wirklich das partnerschaftlich zu machen und auch dann uns in einer Art auf Fehler aufmerksam zu machen, dass sie nicht gesagt haben, du, das läuft ja alles scheiße, das müsst ihr ganz schnell abstellen, sondern sagen, uns ist aufgefallen, uns sind bestimmte Sachen aufgefallen, lasst uns doch einfach mal darüber sprechen. Lasst uns doch mal sprechen, wie wir es zum Beispiel bei uns in unserem Hause machen. Und wir würden euch ganz gerne ein paar Hinweise dazu geben, wie man es anders gestalten könnte. Und würden euch aber auch ganz gerne anhören, was ihr zu diesen Hinweisen zu sagen habt. Und da war zu keinem Zeitpunkt war da irgendwie ein Fingerzeig oder dass man sich so gefühlt hat, oh, der große Kunde kommt, jetzt müssen wir nach oben schauen und der diktiert von oben herab. Sondern nein, da ist haben wir gespürt, dass dort die ähnliche Philosophie vorherrscht, wie wir es mit unseren Mitarbeitern auch machen, wie wir es sie uns auch im Unternehmen wünschen. Und zwar, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, sich gegenseitig auf bestimmte Sachen hinweist und dann auch gemeinschaftlich an den Themen arbeitet. Und so habe ich das, die Gespräche Anfang und Ende wahrgenommen.
Genau, also sie haben erstmal erzählt, was sie alles gut fanden, was sie vorgefunden haben, haben uns auch für unsere Mannschaft gelobt und auch wie unsere Fertigung aufgestellt ist. Also das war wirklich, wirklich sehr top und haben uns da sehr viel gute und positive Resonanz gegeben. Aber gleichzeitig eben auch, und sie haben es selber so auch formuliert, das sind Hinweise von ihrer Seite aus, wo sie uns einfach Hinweise geben möchten, da das nochmal genauer anzuschauen, da vielleicht in die Veränderung zu gehen, vielleicht die Maßnahmen an der Stelle umzusetzen. Und die erste Erkenntnis aus dem Ganzen ist, wie wertvoll ist es eigentlich, dass du genau solche externen, sei es jetzt ein Auditor von einem Kunden oder irgendjemand anderen, der, sage ich mal, nicht im Tagesgeschäft bei uns mit drin ist, im Hause hast, der dir ein Feedback gibt.
Ist das jetzt eine Frage an mich?
Ja, also das war so die erste Erkenntnis, wie genial ist das eigentlich, dass du so eine Möglichkeit hast, mal ein Feedback von außerhalb zu bekommen. Wie bist du eigentlich als Unternehmen aufgestellt?
Genau, also ich finde es auch wahnsinnig wertvoll, weil man redet ja immer über Betriebsblindheit und wir haben selber auch festgestellt, dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch schon betriebsblind geworden sind. Deswegen ist es verdammt wertvoll, wenn jemand von außen drauf guckt, ob er jetzt eine unabhängige Stelle wie der TÜV, die DEKRA ist oder halt auch ein Kunde. Ja. Und gerade wenn ein Kunde auch mal von außen drauf guckt, ist das auch ganz wichtig, weil wir immer gesagt haben, was ein Credo von uns ist, ist diese Offenheit und diese Transparenz. Und wir haben halt nichts zu verbergen. Am Ende des Tages verkaufen wir unsere Dienstleistungen, und zwar unsere Maschinen und unser Know-how, und sind darauf angewiesen, dass die Kunden bei uns bestellen, dass die Kunden sich auch bei uns in guten Händen fühlen und auch ihre Teile bei uns in guten Händen sehen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass da jemand von außen auch mal neutral drauf guckt. Und die Herren haben sich sehr neutral verhalten. Also wie gesagt, die haben sich nicht irgendwie als Prüfstelle aufgespielt, sondern die haben sich sehr neutral verhalten. Und man hat das Ganze sehr, sehr angenehm gemacht. Und für uns ist das immer wieder ein Aha-Moment, weil sie wirklich gesagt haben, wir sind sehr gut aufgestellt. Uns gibt es nur, wie gesagt, seit 1938. Wir haben seit ewigen Zeiten schon, sind wir nach Qualitätsstandards zertifiziert. Und werden jedes Jahr rezertifiziert oder jedes Jahr Überprüfungsaudit, alle 3 Jahre Rezertifizierung, haben wir jetzt gerade wieder hinter uns. Und die würden wir nicht umsonst bekommen. Also die bekommt man nicht umsonst, dafür muss man ein bisschen mehr tun. Und sie haben es auch ganz klar gesagt, dass sie bei uns wahnsinniges Verständnis für Qualität gefunden haben. Aber sie haben auch noch einige Sachen gefunden, die sie uns ganz gerne mitgeben möchten.
Genau, aber nochmal zu diesem Punkt, diese externe Beratung, die man da bekommt, dass es einfach Gold wert ist. Und man hat gemerkt, als sie uns dann auf kritische Punkte angesprochen haben, waren sie sehr, sehr vorsichtig in dem, wie sie es uns formulieren, um uns nicht vor den Kopf zu stoßen, wo wir uns ja auch gedacht haben, hey nein, das ist genau richtig, dass ihr eben sehr offen mit uns in den Austausch geht und wir sind sehr dankbar dafür, dass ihr uns so ehrliches Feedback gibt und ihr seid für uns hier nicht lästig. Also es ist, und ich glaube manchmal, oder vielleicht in anderen Unternehmen, empfinden die meisten solche externen Leute als lästig, statt zu gucken, okay, was bringt mir das eigentlich für mein Unternehmen?
Naja, nicht nur in anderen Unternehmen, wir hatten ja auch schon die Situation, da müssen wir auch ehrlich sein, dass wir extern geprüft worden sind von Bundesstellen, wo wir halt einfach genervt waren, weil da halt einfach Anforderungen formuliert worden sind. Die Anforderungen waren jetzt nicht das Problem, aber die Art und Weise, wie man dort mit uns umgegangen ist, die war halt einfach unter aller Sau. Da hat man von oben herab mit uns gesprochen und uns dazu verdonnert und wollte uns verprügeln. Auf gut Deutsch gesagt, und das ist eine Art und Weise, so möchte keiner mit irgendjemandem so möchte man selber auch nicht behandelt werden. Und da hatten wir auch schon Situationen, wo wir gesagt haben, ey, nervt bloß noch, ey, wir sind froh, wenn ihr wechselt. Muss man mal ganz ehrlich sagen.
Ja, aber da ging es um die Haltung.
Genau, die Sachen, nicht um die Themen, richtig.
Aber an sich sind wir ja offen für kritische Themen, die man bei uns, platziert, weil wir sehen das für uns als Chance, dann noch weiter wachsen zu können.
Aber wie gesagt, genau das, es kommt auf den Ton an, wie man Sachen rüberbringt. Und deswegen war es so schön, dass diese halt sehr wertschätzend mit uns geredet haben. Und wie gesagt, die anderen waren nicht wertschätzend, sondern die haben von oben herab, wir sind die, wir müssen das sagen, wir dürfen das sagen, wir sagen das jetzt und ihr habt das umzusetzen. Nee, warum können wir da nicht in den Diskurs gehen? Na, da sind wir nicht zuständig. Naja, wie reagiert man denn da? Da ist man halt irgendwann genervt. Und deswegen ist es ja so schön, dieses Learning für uns und auch für alle anderen, dass wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, und ich kann es, glaube ich, jetzt den ganzen Podcast wiederholen, dann profitieren beide Seiten davon und dann macht es halt auch Spaß.
Genau. Und das war in dem Fall so und wir waren sehr dankbar für auch die kritischen Punkte. Aber nicht jeder geht eben dankbar mit kritischen Punkten um. Also es ist immer schön, das Positive zu hören. Ne? Da geht dir natürlich das Herz auf. Aber das andere Learning, was ich aus diesem Treffen irgendwie mitgenommen habe, ist jetzt nicht explizit wir beide, aber so generell, wie gehen wir als Unternehmen eigentlich mit Kritik um bei uns im Hause? Sind wir da wirklich so gut aufgestellt, dass wir das gut annehmen können?
Nö, sind wir nicht. Ja. Ganz offen, nein. Sind wir nicht. An vielen Punkten sind wir nicht kritikfähig. An vielen Punkten ist es dann auch wirklich so, dass wir erstmal überhaupt nicht zuhören wollen und dass man dann in den Dialog gehen muss. Wir möchten gerne offener sein. Wir möchten auch mit den Punkten offener umgehen und daran arbeiten wir. Das ist ja auch die Aufgabe, die jeder und ich haben, dass wir gerade diesen kritischen Punkten, wenn man die mal anspricht, dass man denen offen gegenübersteht und das, ja.
Genau, und ich habe das Gefühl, dass wir oft, wenn wir mit Kritik konfrontiert werden, sofort in diesen Verteidigungsmodus gehen. Dass wir sagen so, ja, aber das und das und das. Genau. Und ja, aber das und das und das. Anstatt, wie du immer so schön sagst, sagen, vielen Dank für den Hinweis. Sei es, dass man jetzt sofort keine Antwort drauf hat und man sagt, ich werde mal darüber nachdenken und komme dann nochmal auf sie zu oder auf dich zu, merke ich ganz extrem, dass es uns oft schwerfällt, bei uns im Betrieb die Kritik erstens anzunehmen und zweitens dann vielleicht auch zu sagen, ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Ja, das war vielleicht, also dieses sich auch Fehler eingestehen, was ja nicht schlimm ist.
Und da möchte ich nur kurz ergänzen und ich glaube, also ist meine persönliche Sichtweise und wenn ich Kritik, also wenn auch ich persönlich Kritik anspreche, geht es mir darum, die Sache anzusprechen und nicht den Gegenüber zu kritisieren. Ich kritisiere nicht ihn oder ihn persönlich, greife ihn nicht persönlich an, sondern ich spreche halt die Sache an. Und ich glaube, dass da oftmals Sachen falsch verstanden werden, dass viele Leute dann halt einfach sich persönlich angegriffen fühlen, anstatt auf die Sache zu gucken, weil am Ende des Tages reden wir über ein Sachargument. Klar ist das emotional, klar reagiert man emotional darauf. Und es ist auch schwierig, sich darauf einzulassen, wirklich für sich im Kopf klarzukriegen, ey, wir reden jetzt hier über eine Sache, der greift mich nicht persönlich an oder einfach mal nachzufragen, ey, Junge, worüber reden wir jetzt eigentlich? Reden wir jetzt über die Sache oder greifst du mich jetzt persönlich an? Ist es meine Haltung? Und da halt einfach mal zu gucken, den Schritt zurückzumachen und den Step zurückzumachen und zu fragen, sich selber zu hinterfragen und mal kurz reinzuhören, was hat er gerade gesagt? Ging es um die Sache oder hat er mich persönlich angegriffen? Bin ich mir nicht sicher? Dann frag doch einfach nach. Weil im Regelfall greift er nicht dich gegenüber an, sondern wir sprechen über die Sache.
Ja, und da kommt, also da wird der ein oder andere getriggert, dass er dann denkt, hey, ich habe schlechte Arbeit gemacht oder meine Arbeit war nicht gut und wieder auch über Glaubenssätze, über die wir gesprochen haben, oh, bin ich etwa nicht gut genug, bin ich nicht ausreichend und das hast du ja gerade richtig gesagt, ne, das ist, du redest dann über die Sache und der Mensch fühlt sich emotional angegriffen. Da haben wir ja auch oft drüber gesprochen, es gibt den Bauchmenschen, es gibt den Kopfmenschen. Für den Kopfmenschen ist es vermutlich einfacher, dann wirklich da auf der Sachebene dann zu bleiben. Der Bauchmensch fühlt sich dann schneller persönlich angegriffen. Aber auch auf der Sachebene habe ich oft das Gefühl, dass auch da man sich nicht eingestehen kann und mal zu sagen, hey, ich habe Mist gebaut. Ich hab echt Mist gebaut, ich habe einen Fehler gemacht. Also das ist wirklich etwas, was ich ganz selten hier bei uns im Unternehmen höre.
Ja.
Also und daran müssen wir arbeiten und das ist vielleicht ja auch der Punkt, das ganze Thema Fehlerkultur, was wir auch letztes Mal angesprochen haben. Ich habe einen Fehler gemacht oder Fehler ist so irgendwie so negativ behaftet, oder? Das hat doch irgendwie so einen negativen Vibe.
Ja, weil das an mancher Stelle damit assoziiert wird, dass du versagt hast, dass du Sachen nicht richtig gemacht hast oder vielleicht auch gar nicht in der Lage dazu bist.
Genau und Jetzt ist ja die Frage, warum sind eigentlich, also sollten Fehler gemacht werden und warum sind Fehler eigentlich so wichtig?
Also,
du guckst mich ganz.
Ja, yeah, weil ich jetzt, nicht fragen, sondern ich habe jetzt überlegt, ob du jetzt weiter erzählst. Wir haben uns jetzt die letzten Tage auch viel darüber ausgetauscht und du hast ja gerade erzählt, dass du gerade auch ein Buch hörst, weil ich schon gelesen habe und dass du da auch ein paar Kenntnisse hast und vielleicht lässt du uns einfach mal daran teilhaben, weil dir so. Zum Thema Fehlerkultur, was dir ja so prägnant im Kopf geblieben ist.
Genau, also vorab, ich bin keine Leseratte. Ich habe mir zwar dieses Jahr vorgenommen, mehr zu lesen, aber ich habe gemerkt, ich bin doch eher jemand, der ja gerne hört. Also ich habe mir dieses Buch, was Matthias gelesen hat, mir angehört und bin kurz vor Ende. Und das Buch heißt Reiß das Ruder rum. Und das ist wirklich ein super, super spannendes Buch. Wir haben das auch unseren Mitarbeitern geschenkt, also unseren Führungskräften.
Richtig.
Also wer von unseren Führungskräften dazu hört, hat es schon durchgelesen. Also an dem Punkt vielleicht liest euch das mal durch. Da sind wirklich spannende Themen dabei. Und unter anderem ging es auch um das ganze Thema Fehlerkultur. Und der berichtet da ja sehr, sehr nahbar, wie er, der arbeitet da als Offizier auf dem Schiff. Und erzählt eben da, wie er den Menschen dazu befähigt hat, in die Eigenverantwortung zu gehen. Das ist nochmal ein separates Thema, da reden wir auch nochmal drüber. Aber da ging es auch darum, warum Fehler so wichtig sind. Und er sagt halt, wenn wir keine Fehler machen, können wir nicht wachsen. Die Menschen sind dazu geneigt, und da habe ich viele Parallelen zu uns auch gefunden, dieses Perfektionismus anzustreben, die wirklich so lange das durchdenken, bis es perfekt ist, sodass man bloß keine Fehler macht. Und Und ich glaube, das ist, da sehen wir einfach sehr viele Parallelen auch bei uns im Betrieb, dass man vor allem nicht viel über Fehler spricht. Also wir reden nicht viel über Fehler und wir versuchen auch, den Perfektionismus anzustreben und dementsprechend trauen wir uns nicht, Fehler zu machen, obwohl sie so wichtig sind.
Und das schreibe ich sofort. Für mich sind Fehler halt auch Erkenntnisse, wie Sachen nicht funktionieren. Also gibt es mehrere Wege, wie Sachen funktionieren können. Und wenn man einen Fehler macht, hat man meistens einen Weg gefunden, der halt nicht funktioniert. Und Fehler sind halt nichts Schlimmes, sondern in der Regel machen wir Fehler, wenn wir etwas Neues probieren. Sachen, die wir noch nie gemacht haben, die ausprobieren und dann entstehen Fehler. Also Fehler ist grundsätzlich nichts nichts Verkehrtes. Es ist genauso wie mit Fehlversuchen, ob im Sport, beim Stabhochsprung, beim Stabweitwurf oder sonst was. Da passieren auch Fehlversuche und aus diesen Fehlversuchen lernt man weniger Anlauf, mehr Schwung, höher springen, längeren Stab etc. Und nur dadurch werden auch Sportler besser, weil sie halt diese Fehler machen. Aus diesen Fehlern lernen sie. Erst daraus können sie Erkenntnisse ziehen, was sie beim nächsten Mal verändern müssen, um die Leistung, die sie anstreben, auch zu erzielen. Und genauso sehe ich das im Berufsleben auch. Wir probieren Wege aus und merken, entweder wir können die Teile so herstellen oder wir können die Teile nicht herstellen. Wir machen uns Gedanken, ob wir sie mit der Technologie herstellen können, merken, oh nein, die Technologie ist dafür nicht geeignet, wissen wir, okay, Haken dran, ist nicht schlimm, nächste Technologie ausprobieren. Und so können wir sukzessive besser werden. So können wir auch dem Kunden sukzessive ein besseres Produkt liefern, was gegebenenfalls schneller wird, was gegebenenfalls auch preiswerter wird und qualitativ hochwertiger wird. Von daher gibt es sind Fehler nichts Schlimmes. Fehler müssen passieren, damit wir halt einfach besser werden. Edison war es zum Beispiel mit der Glühbirne, der gesagt hat, ich habe 1 Million Versuche gebraucht und weiß jetzt 1 Million Versuche, wie es nicht funktioniert, eine Glühbirne zu bauen. Mhm. Also so oder so ähnlich. Hat er zum Beispiel auch gesagt. Ganz spannend.
Total, also bin ich total bei dir. Das ist ja genau der Punkt, dass wir da noch nicht gut sind. Wir sind nicht gut darüber, über Fehler zu sprechen. Wir sind noch nicht gut, diese Fehler wirklich mal am Tisch zu platzieren, um da in den Austausch zu gehen und sagen, hey, wir haben das jetzt so probiert und haben gemerkt, das war es jetzt nicht, ist aber nicht schlimm. Wir haben dafür dann das und das nachjustiert und jetzt wissen wir, wie es funktioniert.
Und da finde ich es halt auch mal wichtig, da fängt der Weg halt einfach bei den Führungskräften an, dass die Führungskräfte dann halt nicht, die erste Frage darf, also aus meiner Sicht darf die erste Frage nie sein, wer war es? Ja, völlig uninteressant, wer es war. Wenn das erste Mal ein Fehler passiert, der noch nie aufgetreten ist, ist es doch völlig uninteressant, wer es war, sondern warum ist der Fehler aufgetreten? Wie sieht das Fehlerbild aus? Und was müssen wir tun, dass der kein zweites Mal auftritt? Das sind doch die eigentlichen Fragen, die wir stellen müssen. Wer es macht, wer es war, ist doch Banane. Wenn der gleiche Fehler ein drittes und ein viertes Mal auftaucht, ja, dann sollte man nachfragen. Dann muss man nachfragen, wer diesen Fehler begangen hat. Wenn es immer derselbe ist, dann muss man dort in den Diskurs gehen, dann muss man dort in den Austausch gehen. Aber beim ersten Mal frage ich, ist meine erste Frage nicht, wer war es? Interessiert mich auch gar nicht. Ist mir wirklich völlig Banane. Mich interessiert, ob die Leute sich Gedanken gemacht haben, wie können wir den Fehler abstellen oder was müssen wir tun, dass der Fehler kein zweites Mal vorkommt. Das ist die einzige Frage, die mich interessiert.
Ja. Genau das ist es. Und wir sind ja schnell darin zu sagen, wer war es denn? Wer hat denn den Fehler gemacht? So mit dem Finger erstmal drauf zu zeigen und zu gucken, okay, den kann ich jetzt erstmal anscheißen.
Anstatt dahin zu gehen und zu sagen, ey, hier ist was passiert, kann ich dich unterstützen? Brauchst du meine Unterstützung? Kann ich dir irgendwie helfen? Hast du eine Frage oder sonstiges? Das wäre doch viel sinnvoller, als zu fragen, wer ist schuld? Der ist schuld, der hat einen Fehler gemacht. Nee, geh doch einfach hin und sag, ey, ich habe gesehen, der Versuch war nicht ganz gut. Darf ich dir einen Tipp geben oder hast du irgendeine Frage an dich? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Und da beginnt auch Filterkultur. Da beginnt auch die Fehlerkultur im Unternehmen, sich gegenseitig zu unterstützen und sich nicht gegenseitig zu fertig zu machen oder mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Und das finde ich halt das Schlimme daran. Wir machen uns sehr gerne, sehr schnell lustig über alle anderen und ergötzen uns an Schadenfreude.
Genau. Das kann ich super nachvollziehen und auch komplett unterschreiben. Und da gehe ich jetzt einen Schritt weiter. Und auch in dem Buch wird ja natürlich auch gesprochen, wie schaffe ich es denn, Fehler zu vermeiden? Und du hast es auch ganz, ganz treffend gerade auch angesprochen. Der andere bietet ja auch an, hey, wie kann ich dich vielleicht dabei unterstützen? Lass uns das mal gemeinsam angucken, im Team schauen. Und der Autor erzählt in dem Buch, dass die bei sich, sage ich mal, eine Kultur etabliert haben, wo sie gesagt haben, okay, bevor ich etwas tue, erstens, ich muss mir bewusst machen, was ich tue. Also sei es, dass man irgendwas Läppisches irgendwie unterschreibt, dass man wirklich bewusst Sachen tut. Also nicht der Automatismus, der begleitet uns ja alle. Manchmal merken wir das ja auch beim Autofahren. Wir kennen die Strecke, wir fahren das automatisch und denken gar nicht mehr darüber nach, was eigentlich fatal ist. Und genauso ist es eben, wenn ich etwas tue, sei es jetzt bei uns ein Teil einlege, auf den Knopf drücke, wenn ich eine Unterschrift tätige oder einen Auftrag eingebe, dass ich wirklich mir bewusst mache, was ich tue. Also das Bewusstsein da zu stärken. Und er sagte dann im Anschluss dazu, sagte er, dass es durchaus hilfreich sein kann, im Team zu sagen, ich beabsichtige, Folgendes zu tun. Damit gegebenenfalls ein Teammitglied oder auch die Führungskraft oder wer auch immer dann dabei ist, sagen kann, hey, aber hast du das und das vielleicht mit berücksichtigt? Oder denk daran, die Maße muss hier so und so eingestellt werden. Also da nochmal so Hinweise, wie können wir eigentlich uns da auch gegenseitig unterstützen, damit eben solche Fehler, damit Fehler nicht passieren oder nicht nochmal passieren oder dass man da einfach gemeinsam drauf schaut. Und das erste ist halt, wie gesagt, Bewusstsein schaffen für die Dinge, die ich tue und nicht den Automatismus einkehren zu lassen. Und das zweite ist, laut auszusprechen, ich beabsichtige, Folgendes zu tun.
Da fällt mir spontan noch ein zweites Beispiel ein, und zwar Netflix. Netflix ist es ja so, dass da auch Eigenverantwortung gelebt wird, dass ein normaler Mitarbeiter, klingt immer so hart, dass jeder Mitarbeiter in der Lage ist, auch über verschiedenste Budgets zu entscheiden. Und da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass jetzt ein Einkäufer ein Budget über 20, 30 Millionen verwaltet und das halt einfach freigeben kann. Aber da ist es zum Beispiel so, da sind auch solche Gremien im Grund. Also er muss seine Idee aufschreiben, muss davon selber überzeugt sein und dann muss er seine Idee vor drei verschiedenen Gremien verteidigen. Sich dort den kritischen Fragen stellen. Hast du daran gedacht? Hast du daran gedacht? Wie sieht's damit aus? Bist du dir sicher, dass du jetzt das komplette Teambudget dafür aufgeben willst? Also man muss dort nicht nur im eigenen Team die Idee verteidigen, sondern auch vor ganz vielen anderen Teams, die ja da auch mit dranhängen, weil man tangiert ja auch viele andere Parteien. Und da ist es halt auch so wichtig. Und das finde ich dort halt auch schön, dass die halt auf allen Ebenen erstmal gucken müssen, ob sie damit einverstanden sind, ob sie auch alle anderen abholen. Weil wenn sie intern die Leute nicht abholen, ist das Projekt auch außerhalb schon zum Scheitern verurteilt. Und erst mal intern die Gremien Go sagen, dann dürfen sie dieses Budget freigeben und diese Sachen in Auftrag geben. Ja, nee, da guckt mich schon wieder ganz böse an, weil ich schon wieder mit meinem ganzen Körper spreche und hier auf dem Tisch rumklopfe. Ich glaube, das hört ihr gar nicht. Aber der guckt ziemlich immer so böse an und sagt.
Hört ihr das?
So laut bin ich doch gar nicht. Also ihr werdet es demnächst erleben. Ich glaube, Mitte Februar starten wir den Videopodcast und dann seht ihr auch mal unsere Interaktion.
Ja, aber auch super spannend, was du erzählst. Also das ist auch bei Netflix auch ein sehr gutes Buch. Das habe ich noch nicht gehört. Ist vielleicht das nächste Buch, was ich mir reinziehen sollte. Aber ja, das sind genau diese Impulse, die wir brauchen. Und ein wichtiger Punkt, das hattest du vorhin auch schon erwähnt, Matthias, ist, als Führungskraft das auch zu leben, ne? Also auch wir vorzuleben, also das auch an unsere eigene Nase gepackt und auch an unsere Führungskräfte.
Da würde ich ganz gerne kurz unterbrechen. Ja. Nicht auch, sondern es ist der wichtigste Punkt von allen. Wenn wir es nicht vorleben, wie können wir dann davon ausgehen, dass unsere Mitarbeiter das machen? Die Mitarbeiter gucken immer auf uns, die gucken uns komplett an, die beobachten jeden kleinen Fingerzeig von uns. Und wenn wir nicht das vorleben, was wir predigen, geht bei denen im Kopf, ey, die erzählen das und machen das, warum muss ich es dann machen, wenn sie es selber nicht machen? Also, wenn wir etwas predigen, müssen wir es vorleben. Und das ist das aus meiner Sicht das Allerwichtigste. Bei uns fängt's an. Genauso wie, also ein ganz kleines Beispiel. Man geht durch die Firma und da liegt Dreck auf dem Boden. Wenn wir dran vorbeigehen, geht jeder andere dran vorbei. Hey, der Geschäftsführer hebt sich auf, warum machen die es nicht? Oder der Eigentümer. Nein, einfach, wenn ich Dreck sehe.
Das ist mir dann passiert.
Wenn ich Dreck sehe, aufheben, wegschmeißen. Ja. Als leuchtendes Beispiel. Und ganz einfach.
Das stimmt. Das ist mir tatsächlich gestern passiert. Wir sind durch die Fertigung gelaufen, da lag ein Stück Papier auf dem Boden. Matthias, hast du das nicht gesehen? Und ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich habe es wirklich nicht gesehen und bin da auch nicht wirklich gut drin. Matthias achtet da sehr drauf. Papier aufgehoben, in den Müll geschmissen. Und du hast vollkommen recht. Wir müssen es als Führungskräfte alle vorleben. Und vor allem vielleicht auch den ersten Schritt zu machen, im Team zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Und da kommen wir wieder zu unserer Lieblingsfrau Birkenbiel, die ja auch über Fehler gesprochen hat und uns und auch erklärt hat, sehr beeindruckend, dass das Fehler in unserem Kopf gar nicht irgendwie einen Stellenwert hat oder dass es irgendwie einprogrammiert ist bei uns und dass wir uns dem immer wieder bewusst machen, damit wir auch verstehen, dass es ein Teil unseres Lebens ist und dass das auch vollkommen in Ordnung ist und ich das nicht so vehement abwehren sollte. Und da sagte sie auch sehr, sehr anschaulich, dass eine Führungskraft oder ich glaube alle Mitarbeiter, aber vor allem auch Führungskräfte sich jeden Tag eigentlich, nicht eigentlich, sondern jeden Tag sagen sollen, ich habe heute folgenden Fehler gemacht. Damit sich das in unserem Hirn, in unserem Kopf einprägt, dass das ein Teil von unserem täglichen Alltag ist und dass das einfach nicht schlimm ist, sondern dass das wichtig ist, damit wir wachsen können, damit wir voran können, weil wenn wir keine Fehler machen, dann lernen wir nicht daraus. Dann lernen wir nicht daraus, wie wir es anders machen könnten und können uns gegebenenfalls dadurch hemmen und die Weiterentwicklung eines Unternehmens dadurch gefährden. Und du hattest auch dieses, da gibt es ja auch so ein prägnantes Beispiel mit dem Penicillin.
Das hat aber nichts mit Fehlern, das war
wirklich Zufall. Das war Zufall, das ist, sag ich mal, aber das war doch auch sehr mutig gewesen, oder? Bei der Entdeckung des Penicillins, also wie ist es da nochmal zugekommen?
Ich weiß es jetzt wirklich gar nicht, okay. Penicillin ist wirklich Zufall, da ist irgendwie über Nacht hat das stehen lassen, da sind die Bakterien ran, haben irgendeine Kultur gebildet und die haben halt, hat halt gesehen, dass die resistent gegen bestimmte Bakterien oder Viren sind. Also ja, ich krieg's nicht ganz zusammen, aber da hat eher der Zufall anstatt der Fehler, da war der eigentliche Fehler, dass er vergessen hat abzudecken. Der Fehler war, dass er vergessen hat, die Probe abzudecken und dadurch bestimmte Sachen oder bestimmte Prozesse in Gang gesetzt worden sind. Und da wurde durch Zufall, durch diesen Fehler, halt der Penicillin entdeckt.
Ah, okay, gut.
Zu unserem aller Glück.
Genau, dann tut mir leid, dann habe ich das in dem Umfang, war es genau so zu verstehen. Wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen gehabt, als wir über den heutigen Podcast gesprochen haben. Aber wie gesagt, Fehler helfen uns einfach auch zu wachsen, um uns weiterzuentwickeln und dann nicht stehen zu bleiben, wenn wir nur darauf bestrebt sind, Perfektionismus anzustreben und dabei vielleicht so viele, wo es dann dabei vielleicht so viele unentdeckte Sachen gibt, wie das Penicillin, was dann zufällig entdeckt wurde, dass wir uns sowas nicht entgehen lassen. Genau. Zu dem Thema Kritik und Fehlerkultur. Wir hatten ja nicht nur ein Kundenaudit gehabt, sondern wir hatten ja auch selber ein Audit bei einem Lieferanten gemacht. Matthias, darf ich dich bitten, wieder kurz über dieses Lieferantenaudit zu sprechen, was vielleicht ja, kurz zusammenzufassen.
Also hier war es so, dass wir den Wunsch gehabt haben, wirklich mal zu einem Lieferanten von uns zu fahren, weil in der jüngsten Vergangenheit dort einfach vermehrt Filterbilder aufgetreten sind, die wir uns nicht erklären konnten. Und da wollten wir halt einfach mal mit unserem Lieferanten drüber sprechen und uns auch mal angucken, wie dort, welche Fehlerkultur dort vorherrscht und wie dort mit Qualität umgegangen worden ist. Und da sind wir halt auch hingegangen und da hat man sich auch Zeit genommen. Also da saß die Geschäftsführung auch 4 Stunden mit unseren Mitarbeitenden am Tisch, ohne zwischendurch mit dem Handy zu spielen, sondern wirklich den vollen Fokus auf uns. Da haben wir vorgefunden, waren da sehr offen, sehr transparent und sind da mit uns in den Dialog gegangen.
Genau. Und was man vorab sagen kann, wir sind ja mit der Haltung reingegangen. Ich sag's jetzt mal ganz provokant, wir haben alles richtig gemacht.
Genau.
Und der Lieferant, der hat alles falsch gemacht. Und wir zeigen wieder mit dem Finger auf ihn, ne? Du bist schuld, wer ist schuld, du bist schuld. Also genau das, was du beschrieben hast, wenn ein Fehler passiert, erstmal gucken, wer ist der Schuldige. Mhm. Und am besten gleich den Finger auf den anderen zu zeigen. Aber dass man ehrlicherweise dort uns auch ganz schnell die Augen geöffnet hat, nee, also auch wir haben hier einige Hausaufgaben zu erledigen. Und wir brauchen nicht mit einer, ich sag's jetzt mal wirklich provokant, arroganten Haltung reinzugehen, um zu sagen so, hey, wir sind die Besten und ihr habt es falsch gemacht. Und das darf nicht der kann nicht der Ansatz sein. Wir werden das noch in anderen Meetings nochmal sehr ganz genau auseinandernehmen. Und da hat man einfach ganz klar gemerkt, es sind Fehler aus unserer Seite passiert. Es sind auch Fehler auf der anderen Seite passiert. Die wurden aber auch nicht beschönigt, sondern da auch wirklich großen Lob an den Juniorchef, der dann auch gesagt hat, ja, wir haben Mist gebaut. Der hat ganz gesagt, wir haben Mist gebaut, ja, ist richtig.
Genau, und hat sich das aufgeschrieben und hat dann auch Abstellmaßnahmen, also die sind dann wieder zurückgegangen ins Unternehmen, nachdem wir weg waren, haben auch Abstellmaßnahmen definiert oder definieren immer noch Abstellmaßnahmen, die sie uns dann zukommen lassen. Und wir sind halt auch mit einer Masse an Hausaufgaben zurückgekommen. Und auch da ist das wieder wichtig und das ist auch schön, dass wir dort auch von unseren Lieferanten Feedback bekommen, dass auch unsere Lieferanten sagen, ey Leute, auch auf eurer Seite passieren Fehler, auch auf eurer Seite läuft alles nicht ganz richtig. Lasst uns doch mal drüber sprechen, wie wir dort gemeinsam stärker werden können. Also sie haben nicht den Ball nur zurückgespielt und gesagt, ey, das habt ihr scheiße gemacht, sondern sie haben gesagt, komm, lass uns doch gemeinsam drauf gucken, wie können wir die Schwächen, die ihr habt und die, die wir haben, gemeinsam lösen, dass wir eine starke partnerschaftliche Verbindung miteinander eingehen können. Und da auch wirklich größten Respekt und vielen Dank an wirklich an die Geschäftsführung dort drüben, dass sie dort auch so offen und ehrlich mit uns waren und das auch mehr oder weniger ertragen haben, wie wir dort reingegangen sind, und dann mit uns nicht den und die haben den Finger nicht auf uns gezeigt, sondern die sind wirklich astrein und hart mit uns in den Austausch gegangen. Und das ist wünschenswert. Und so wünschen wir uns den Umgang. So wie wir erwarten, wie unser Kunde mit uns umgeht, so müssen wir auch mit unseren Lieferanten umgehen. Und da haben wir festgestellt, das hat Nieder schon gesagt, da haben wir einige Defizite. Da müssen wir dran arbeiten, weil wenn ich mir etwas wünsche, wie ich behandelt werde, muss ich auch alle anderen genauso behandeln. Weil wenn ich wieder da widersprüchlich handle, dann bin ich irgendwann nicht mehr vertrauenswürdig, irgendwann nicht mehr glaubwürdig und irgendwann hat Kinder mal Bock mit mir zu arbeiten, muss man so ganz ehrlich sagen.
Ja, und zum Schluss unseres Podcasts möchte ich nochmal darauf eingehen, was du heute Morgen in unserer Morgenrunde mit den Führungskräften gesagt hast, wie wichtig eigentlich der persönliche Austausch auch ist, um bestimmte Sachen zu verstehen. Das hast du, finde ich, heute nochmal sehr wichtig, dass du das heute Morgen nochmal betont hast, dass der persönliche Austausch so wichtig ist, sei es mit dem Kunden als auch mit dem Lieferanten, um zu verstehen, wo sind die Probleme, wo sind die Schmerzpunkte und wie können wir gemeinsam gucken, dass die abgestellt werden. Weil letztlich geht es nicht darum, wer Schuld hat, sondern wie können die Themen so bearbeitet werden, dass beide Seiten glücklich sind.
Ja, schön hätte ich es nicht sagen können.
Genau. In diesem Sinne, vielen Dank heute fürs Zuhören. Die Zeit ist rum. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast mit euch, wünschen euch noch einen wundervollen Tag, Abend, egal wann ihr den Podcast hört, und sagen Dankeschön und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.